Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ich habe so ein freundliches und überraschendes Lächeln bei vielen gesehen, während sie dieses Lied gesungen haben. Wie kommt es? Ja, es kommt davon, dass wir dieses Lied halt nur am Advent singen und im Frühling das Lied. Aber das passt tatsächlich gut. Der Text, den wir heute als Grundlage für die Predigt lesen, steht in Buch Jesaja. Und da möchte ich, bevor wir dazu kommen, zwei, drei Sachen mit Ihnen machen, damit wir reinkommen in dieses Buch Jesaja. Zuerst brauche ich Ihre Aufmerksamkeit und ich bitte, dass Sie mir zurufen, was Sie auf dem Bild sehen. Soll ich probieren? Thomas, klick mal bitte. Ja, es geht los. Aha, je mehr Kästchen verschwinden, desto mehr klarer wird das Bild. Das ist die Kirche, in der wir sitzen. Nächstes Bild bitte. So, was könnte das sein? Schon eine Idee? Oh, Moment mal, Thomas, nicht weiter. Erkennt sich jemand? Kirchplatz. Jetzt weiter bitte. Aha, Putzen des Kirchenplatzes. Dieses Bild war etwas schwieriger und hätte der Thomas an der Technik nicht die einzelnen Bilder geöffnet, würden wir vermuten, ein Flohmarkt mit einem Schuh oder Hauptstraße wird neu asphaltiert oder grünes Zeug irgendwo, also alles Mögliche. Aber wir würden das Bild nicht sehen. Was wir heute lesen, das ist auch ein Abschnitt, ein kleiner Ausschnitt aus eben einem großen Bild und wir können das ganze Bild nicht sehen, sonst müssen wir eine Woche hier bleiben und ich blick's auch nicht alles durch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber bei Jesaja sind einige Stellen vom Gottesknecht die Rede und die Beschreibung von diesem Gottesknecht, die gleicht der Beschreibung von Messias, von dem erwartenden König, dem König der Juden, der alles verändern wird. Und es gibt 4 Gottesknechtslieder. Nur ganz kurz im Kapitel 42 Jesaja, ich lese nur ein Zitat daraus und Sie merken, das deutet sehr stark auf jemanden, den wir kennen. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Er wird die Augen den Blinden öffnen, er wird den Gefangenen aus dem Gefängnis führen, die da sitzen in Finsternis, wird er aus dem Kerker führen. Und bei den Lesern aus dem Neuen Testament, bei den Christen von heute, klingelt sofort und wir sagen, den kennen wir doch, in Evangelien wird er vorgestellt. Jetzt springe ich mal Jesaja 49 und da heißt es, ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, mein Reich bis an das Ende der Welt zu verkündigen. Auch das ist uns bekannt. Ich überspringe das, diesen Kapitel, den lesen wir gleich, aber Jesaja 53, das ist doch ganz zentral. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und da merken wir, dass das sehr stark um Jesus, auf Jesus hindeutet, auf den Messias. Also, und das ist jetzt unser Abschnitt. Das ist das dritte Lied, dieses Gottesknechtlied. Ich lese gerade nochmal laut und Sie können es mitlesen. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen fortreden. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie allen werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. Genau, das ist unser Bericht. Jesaja 50, Vers 4 bis 9. Und ich war überfordert. Ich war überfordert, ganz ehrlich, wie viele wahrscheinlich von uns. Und deshalb möchten wir Schritt für Schritt durch diesen Text, er bleibt jetzt auch eingeblendet, damit Sie immer sich orientieren können daran. Der zentrale Vers natürlich ist ja dieser Vers: Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und wir denken sofort an Jesus Christus. Gründonnerstag, Karfreitag, jetzt in dieser kommenden Woche, das bis hin zu dem Tod. All das hat sich dort erfüllt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, alle Schreiber berichten eben über diese Geschichte. Wir haben vorher gesungen, dein Wort ist mein Licht auf meinem Weg. Und im Vers 1, da ging es um den Nebel. Es wird neblig, manchmal auf der Straße, die Sicht wird unklar und wir verlieren die Orientierung und manche Sicht verändert sich. Und so geht es ja uns auch im Alltag. Ich weiß noch, vor 5, 6, 7 Jahren waren wir mit Jugendlichen in den Bergen, mit Ludwig Kolb, mit Uschi und Udo Essig. Sie haben uns angeführt und haben mir versprochen, persönlich, der ich nie in den Bergen war, es wird eine gute Sicht sein. Ich habe die ganzen Strapazen auf mich genommen. Ich habe mich überwunden, 1000 Meter hoch zu gehen. Wissen Sie, wie schwer das ist? Das ist harte Arbeit. Komplett durchgenässt. Und was war? Als wir da waren, haben alle gesagt, ach, wie ist es toll. Es war nebelig. Ich habe gedacht, Mensch, nebelig. Und so ist es auch oft im Leben, im Alltag. Aus dem Leben wird ein Nebel. Und wir verlieren so ein bisschen die Orientierung. Und dieser Text soll uns heute helfen, eine klare Sicht zu bekommen auf drei Punkte. Einmal, dass wir Jesus klar sehen, weil das ist ja nicht klar, aber dass wir Jesus klar sehen, dass wir die Welt klarer sehen und dass wir uns besser wahrnehmen können. Also um die Jesus-Sicht, um die Weltsicht und um die Selbstsicht geht es heute bei uns. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Der Bericht spricht ja in der Ich-Form. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Also es geht von ihm aus. Jesus, der wird hier vorgestellt als Messias, der Gottesknecht, er spricht von sich aus. Dieser Jesus, dieser leidende Gottesknecht, er kommt ganz nah zu uns, weil es wird sehr körperlich über ihn gesprochen. Von der Zunge, vom Ohr, von der Wange, vom Gesicht, vom Rücken. Ganz sinnlich, erfahrbar, körperlich wird da, ganz menschlich, wird Jesus uns vorgestellt. Aber wann begann die Wirkung von Jesus? Die Wirkung von Jesus begann doch, wo er angefangen hat mit der Verkündigung, mit der Zunge. Worte, die in unserer Zeit Kraft und Ausstrahlung haben. Worte, die Jesus damals gesprochen hat und die bis heute noch ihre Gültigkeit haben. Und wir erinnern uns, Nikodemus, ein weiser Mann, kommt zu Jesus und Jesus sagt ihm, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder Jesus geht weiter und begegnet der Frau am Jakobsbrunnen. Und er macht ihr Mut und sagt, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich gebe ein Wasser, da wirst du nie wieder Durst haben. Im Johannes 5, da begegnet Jesus einem Kranken und sagt, willst du gesund werden? Und er sagt ja, und er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. In Johannes 6 sagt er, ich bin das Brot für die Welt. Oder später sagt er, ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit, in der Finsternis bleiben. Und ein paar Kapitel später mit Martha und Lazarus, die Schwester von Maria, doch? Ja, da ist er unterwegs und dann sagt er zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, sondern er wird ewig leben. Also Worte, die uns bekannt sind, Worte, die wir gehört haben, die wir nachlesen können in dem Heiligen Wort, aber Worte, die immer wieder aus seinem Mund gekommen sind. Und Petrus bringt es nochmal auf den Punkt und sagt, du bist der Heilige Gottes. Du bist der Heilige Gottes und wir haben geglaubt und erkannt, du bist dieser Messias. Du bist das offenbarte Wort Gottes. Aber woher hat Jesus diese Worte? Er hat diese Worte, weil er zuhört. Weil Jesus die Ohren offen hat stellen lassen hat. Weil er zuhört und dieses Ohr wird zweimal erwähnt in unserem Bericht. Das ist das entscheidende Organ am Messias, das Ohr. Jesus hört auf Gottes Anweisung, er hört auf Gott und er hört und sagt weiter, was er gehört hat. Und er tut das, was er gehört hat, was er sagt, das tut er auch. Aber beginnen tut es mit dem Hören. Deshalb brauchen wir offene Ohren. Nicht umsonst sagt Jesus oft, wer Ohren hat, der höre. Und wir alle wissen es, was damit gemeint ist. Wenn wir daheim und in der Schule sagen, räum mal das auf, dann hat man zwar Ohren, aber man hört es nicht. Nein, man will es nicht hören unbedingt. Nun ja, hier hat Jesus eine gottgewollte Beziehung zum Vater. Ein Schüler- und Lehrerverhältnis. Ein Schüler- und Verhältnis zum Vater. Zwischen Gott und Jesus. Er hat sich so festgelegt. Er wollte es so. Es ist ganz witzig, eine Lehrerin erzählt im Rallye-Unterricht den Kindern und sagt, die erzählt von der Hochzeit zu Kana und erzählt, wie Jesus auch dabei war und wie er aus Wasser Wein macht. Und dann schließt sie es ab und sagt, na Kinder, was dachten dann die Leute? Was denkt ihr, was dachten die Leute? Meldet sich ein Kind so nach ein paar Minuten oder ein paar Sekunden Schweigen und sagt, die Leute dachten, ha, den laden wir auch ein. Und eigentlich ist es doch witzig auf der einen Seite, aber auch wieder süß und sehr ehrlich. Den laden wir doch ein. Der ist doch gut. Wer aus Wasser Wein, wer aus Trauer Freude macht, der ist doch super. Und da habe ich auch gedacht, es ist zwar sehr schlicht, aber den laden wir doch ein. Auch in unser Alltag. Also, Jesus klarer sehen in diesem Abschnitt. Und jetzt kommt der zweite Punkt, zweiter Gedanke, die Welt etwas klarer sehen. Und wie der Abschnitt, wie der Bericht hier die Menschen darstellt, er sieht diese ungläubige Welt, die Menschen, die noch nicht an Gott glauben, die Menschen, die noch ohne den Messias leben. Und er sagt, es sind müde Menschen, es sind Schläger und Vergehende. Dieser Messias stellt die Welt als mit Müden zur rechten Zeit zu reden, also müde Menschen. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, also die Schläger begegnen uns, und die Vergehenden. Aber Gott der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht vergehen oder nicht zu Schanden. Nicht vergehen. Müdigkeit. Nun, Müdigkeit kennen wir alle. Halb Deutschland, halbe Welt ist müde geworden. Es gibt körperliche Müdigkeit, die einen auslaugt. Aber es gibt auch eine andere Art von Müdigkeit. Es gibt Müdigkeit, wo Menschen auf Gott warten und sich festklammern, auch an seinen Versprechen und sich ausrichten nach dem, was Gott sagt. Aber es kommt nicht so, wie sie warten. Es kommt nicht so, wie sie hoffen. Und dann wird man müde. Man wird müde. Deshalb sagt Jesus immer wieder, seid nüchtern und seid wach. Wach bleiben. Nicht ganz müde werden, nicht einschlafen. Müdigkeit. Und es gibt eine Art der Müdigkeit, wo Menschen auch an Gott zweifeln. An seiner Liebe. Weil sie nicht klar sehen können, weil die Sicht vernebelt ist. Und dieser Eindruck, Gott hat mich, Gott hat uns vergessen, der kommt doch in den Psalmen kontinuierlich durch, wo der Psalmist, egal welcher Psalm, sehr, sehr oft anklagt und sagt, Gott, Warum geht es denen gut? Denen geht's noch besser. Und ich hoffe auf dich. Und mir geht's gar nicht gut. Wir kennen doch diese ganze Passagen und auch unserem Leben. Und deshalb sagt Jesus im Neuen Testament, kommet alle her zu mir, die ihr müde, beladen seid. Ich will euch Trost geben. Ich will euch Hoffnung geben. Hängt eure Sorgen auf mich. Da sind sie gut behoben, aufgehoben. Müde. Es sind auch die gemeint, die das Evangelium noch nicht richtig gehört haben, die das Leben alleine leben, ohne Gott und ohne Jesus. Müde, weil sie merken, es ist eine Sinnlosigkeit da. Man kann die Woche packen mit allen Kulturveranstaltungen, mit allem, was drin ist, und doch so eine gewisse Leere ist da. Man kann so viel erleben und reisen und rumchatten zwischen den Kontinenten, und doch irgendwie fehlt der Grund. Weil sie das Evangelium nicht gehört haben, die gute Botschaft, dass Jesus in unser Leben hinein will. Und vielleicht sind sie hier oder bist du da und irgendwie sagst du, ja, irgendwie freue ich mich hier zu sein, ich komme auch oft in diese Gemeinde, es ist auch ganz nett, es gibt auch schönen Kaffee oder leckeren Kaffee am Ausgang, aber irgendwie fehlt mir noch so diese Gottesbeziehung. Er, Jesus, begegnet uns hier, hat sich für sie entschieden. Er hat sich für uns entschieden. Er will unsere Schuld vergeben. Er will uns in sein Reich nehmen. Er schenkt uns und ihnen das ewige Leben, das hier beginnt und in die Ewigkeit hinein dauert. Und da wo Menschen persönlich es im Gebet, in der Seelsorge einfach festmachen, da gilt es. Da gilt es, dass der ewige Gott in unser Leben hineinkommt und plötzlich belebt und aufmuntert, Hoffnung gibt, die dauert, nicht nur diese 80, 90 Jahre hier. Nun, die zweite Gruppe sind die Schläger. Schläger sind brutale Menschen, irgendwie eine drastische und dramatische Beschreibung. Aber Jesus wurde oft geschlagen und ausgepeitscht und auch brutal misshandelt, wenn wir diese Berichte in Evangelien lesen. Nun, diese Menschen, die sind, ja, weit weg. Und ich dachte, ich bin's doch mit Sicherheit nicht gemeint, also schlagen, Gott bewahre, nicht schlagen. Aber wenn man überlegt, spucken und schlagen sind Zeichen der Ausgrenzung. Spucken und schlagen sind Zeichen der Distanz, der Abwertung, der Gleichgültigkeit. Wenn man das so überlegt, dann kommt es doch ein bisschen näher auch an uns. Und im Gleichnis, im Lukas Kapitel 19, da erzählt Jesus ein Gleichnis und da endet es, die Bürger aber waren ihm Feind und schickten Gesandtschaften und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Eine Ablehnung. Wir wollen es nicht, ganz bewusste, nein, das ist uns zu heiß. Das ist eine Menschenart. Das ist eine Menschenart. Es ist von Ablehnung gekennzeichnet. Und diese Ablehnung, die spüre ich doch bei mir. Ich spüre diese Ablehnung auch bei mir, dieses Wegschauen, Ignorieren, nicht nah heranlassen. Spüren Sie es auch vielleicht, wenn Sie Nachrichten schauen, wenn es unter die Haut geht und wir sagen, Mensch, da ist so viel Ungerechtigkeit. Ich spüre diese Kälte, dieses Ignorieren auch in der Gesellschaft. Und ich verspüre das auch in der Kirche, in unserer Kirche, in der Landeskirche. Ich spüre das in der Form, dass wenn es dann klar wird, konkret wird, dass man sagt, ja, wer ist denn dieser Gott, der mir Vorschriften macht? Ich mache mir selber die Regeln. Ich entscheide, was bei mir läuft. Ich bin der Herr über mein Leben. Und bitteschön, alles recht, aber nicht zu nahe kommen. Und schauen wir in den Spiegel der Gebote. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Probieren Sie jemandem da was zu sagen. Sie werden sofort Freunde haben. Ja? Und ich persönlich merke es doch in meinem Herzen. Ich möchte nicht, dass mir jemand reinredet. Das ist diese horizontale Ebene, aber wenn man das vertikal nimmt, eben dieses Gebot, du sollst den Vater, deinen Gott lieben, mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt. Ich bin weit entfernt. Morgens aufstehen, seine Nähe suchen. sofort das Wichtigste. Merken Sie, und plötzlich kommt diese Schläge und das alles kommt näher und wir können vielleicht auch uns da mitsehen und werden auch gnädiger. Ja, und wir leben und wir sind auch die vergehende Menschen. Und hier beschreibt dieser Bericht, siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. Mensch, was sich die Menschen alles einbilden, was sie sind, was sich der Mensch allgemein alles einbildet, wie groß und stark er ist. Und hier ist dieses Bild der Vergänglichkeit. Gott schaut uns an und an uns ist schon ein Mottenfraß. Vergänglichkeit. An einer Stelle heißt es, unser Leben ist wie ein Hauch, wie ein Nebel gemessen an der Ewigkeit, wie ein Gras, das morgen blüht und abends vergeht. Und dieses Gebet dieses Mannes heißt, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben werde, damit ich klug werde. Das heißt, die Schlauheit oder die Weisheit beginnt, dass ich akzeptiere, ich bin endlich. Aber Gott ist unendlich. Ich bin vergehbar, oder wie sagt man, ne? Aber Gott ist ewig. Was für ein Irrtum zu meinen, ich hätte alles in der Hand und ich kann dem ewigen Gott was entgegenbringen. Da fand ich eine gute Geschichte. Ein Elefant bricht aus der Herde heraus und irgendwie rennt auf so eine kleine Brücke, eine Holzbrücke. Und alle haben Angst und denken, ach, was passiert denn da? Das geht nicht gut. Aber er rennt, er ist entschlossen, auf die Brücke zu rennen und der erste Tritt geht auf die Brücke, die wackelt und vibriert, der zweite, die schaukelt hin und her. Also, alles bewegt sich, aber irgendwie schafft es auf die andere Seite. Dann neigt ein Floh ihm ins Ohr und sagt, Mensch, Junge, da haben wir aber die Brücke richtig ins Schaukeln gebracht. Und so habe ich gedacht, so sind wir manches Mal auch. Wir meinen, wir machen hier und wir tun und wir können. Und dieser Text will uns aufmuntern und sagen, wir sind vergänglich. Und jetzt dritten Gedanken, ganz kurz, damit es nicht zu lange wird. Uns klar sehen, also Jesus klar sehen, die Welt klar sehen und uns klar sehen. Das Wichtigste an einem Jünger, an einem Schüler ist die Eigenschaft zu hören. Zu hören, das haben wir am Anfang bei Jesus auch festgestellt und das gilt umso mehr für den Schüler. Meisterverhältnis, wenn jemand in der Ausbildung ist und der Meister sagt ihm das und das zu tun und er hört nicht, geht nicht gut, er wird es nicht lange schaffen. Und das gilt auch für uns, das gilt auch hier, wenn Jesus als Jünger ist, dann bin ich das umso mehr als Jünger, als Schüler in dieser Abhängigkeit. Und ich soll lernen, auf seine Stimme zu hören. Und es ist gut, wenn wir uns nach ihm ausstrecken, wenn wir den Tag beginnen mit dem Hören, sei es ein Bibelvers oder zwei oder mehrere. Es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität. Aber eben das Hören, dass wir lesen aus der Schrift und sagen, Herr, was gilt für mich heute? Was willst du mir jetzt und heute sagen? Ich möchte hören. Warum? Ja, damit ich mich selber ermutigt, also damit es mich ermutigt und damit ich den Müden, den Schlägern, den vergänglichen Menschen, die mir auch begegnen, ein ermutigendes Wort weiterrichten kann. Damit ich aus dem Hören auch sagen kann, damit ich aus der Beziehung, die Gott mir schenkt, auch für die anderen ein Segen sein kann. Fangen wir an. Wäre schön, wenn wir nicht nur hören, sondern auch anfangen, das zu tun. Damit wir nicht gleich sind diesem Pfarrer in der Geschichte. Da kommt ein Mensch und will ein neues Mitglied in der Gemeinde werden und begegnet dem Pfarrer und sagt, ich möchte jetzt bei Ihnen ein Mitglied werden. Und er sagt, naja, unsere Gemeinde ist ein bisschen exklusiv und weiß nicht, ob es passt, Sie aus Ihrem... Also er hat Bedenken aus dem sozial schwachen Milieu, also das wird nicht hinhauen irgendwie. Er hat echt wahre Bedenken. Beten Sie nochmal, sagt er ihr, und vielleicht wird Gott Ihnen dann irgendwie den Weg zeigen. In der Tat, dieser Mensch sucht die Begegnung mit dem Ewigen und er antwortet und sagt, es ist wirklich eine exklusive Gemeinde und du kommst da nicht rein. Ich versuche es schon seit letzten 20 Jahren. Und manchmal denke ich, wir wissen es doch, wir haben es doch. Und dieses Beispiel sagt doch, lasst uns beten zu Gott und sagen, Herr, weck mir das Ohr. Öffne mir das Ohr und das Herz, damit ich höre, wie der Jünger hören kann. Bitte sprich zu mir und lass mich auch der Hörende sein. Aber nicht nur der Hörende, sondern auch der Gehorchende. Damit Gott in unserem Leben Dinge in Schwung bringt, verändern kann, damit er trösten kann, ermutigen, aber vor allem, dass er uns auch zum Segen machen kann für unsere Umwelt, für unsere Nachbarn, Mitmenschen, wo wir arbeiten und leben. Gott möchte dazu seinen Segen geben. Amen.